In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Mo Ali Cox, das Tight End Monster der AFC South. Und damit herzlich willkommen zum Straight Up Podcast. Heute mit mir Emin FF-Sherlock auf Twitter und meinem gut erholten und sich in der Dynasty Startup Draft Materie abarbeitenden Kollegen, den ihr unter @germanffballers auf Twitter finden könnt. Fabi, was geht ab?
Ja, Mann, Alter, du sprichst ja schon an, ne? Ich bin mich am Abarbeiten mit diesem ganzen Dynasty-Zeug. Jetzt bin ich ganz ehrlich auch mal ein bisschen froh, dass wir auch was machen, was ein bisschen mehr Richtung Redraft geht. Da fühle ich mich doch ein bisschen wohler, muss man ehrlich sagen. Und ich freue mich, dass wir jetzt so eine kleine Serie starten und einfach mal die ganzen kleinen Divisions einfach mal vorstellen. So, das war echt ein geiles Projekt, was ich da mir überlegt habe und bin froh, dass wir es jetzt auch irgendwie umsetzen können.
Ja, also es hilft einem ja auch weiter, sich einfach konzentriert auf jedes Team einmal vorzubereiten und dann sieht man auch, alles klar, daran habe ich vielleicht noch nicht gedacht oder es wirkt gar nicht so schlecht, wie es aussieht oder es wirkt umgekehrt gar nicht so gut, wie es auf den ersten Blick vielleicht ausgesehen hat. Und ja, ich denke, ich weiß nicht, ob es eine der schwierigsten Divisions ist, weil wir einfach die Quarterback-Thematik bei dem einen Team einfach noch nicht absehen können. Aber sicherlich eine sehr interessante Division, die AFC South. Und da wollen wir starten mit den Houston Texans. Und du bekommst natürlich die schwierigste aller Fragen gleich zu Beginn gestellt. Deshaun Watson, ja oder nein?
Am liebsten ja, aber ich denke, es ist ein Nein dieses Jahr. Aber das ist ja zum Glück nicht mein Ding, sondern das dürfen ja andere Leute entscheiden.
Allerdings, ja. Also du glaubst nicht, dass er spielen wird dieses Jahr? Gar nicht?
Also ich gehe schon davon aus, dass es ein sehr langer Stint wird, den er nicht spielen wird. Vielleicht sowas wie damals mit Zeke Elliott, da war er auch irgendwie 8 oder 10 Spiele dann gesperrt. So die Richtung wird das sicherlich schon gehen. Vielleicht so das ganze Jahr, wenn vor allen Dingen, dieser Case muss ja aufgeklärt werden. Also du musst ja klar sagen können, der ist schuldig, der ist nicht, sonst kann es keine Bestrafung geben. Und damit kann es sein, dass sich halt immer so rauszögert und so ein Riesenfiasko wird. Wie damals mit Zeke Elliott. Keine schöne Situation insgesamt. Ja.
Okay, und wenn Deshaun Watson weg ist, wie siehst du dann das Team?
Die Houston Texans?
Ja.
Hilfe. Also dieses Team hat sämtliche Situationen schon durchgemacht, um zu zeigen, dass man vom Football an sich wenig Ahnung hat, plus als Organisation auch eigentlich komplette Katastrophe ist. Ich meine, angefangen von diesem unfassbar schlechten Trade, den man damals gemacht hat mit DeAndre Hopkins, hin jetzt dazu, dass man auch seine einzige Kultfigur, den J.J. Watt, einfach gehen hat lassen. Also man hat sich ja geeinigt, dass man geht. Man hat relativ wenig Picks auch in Zukunft. Also man hat jetzt nicht irgendwie was gemacht, weil man all-in gegangen ist, um Laremy Tunsil auch zu bekommen. Jetzt hat man eigentlich seinen Superstar mit Deshaun Watson auch irgendwo, ja, wie soll man sagen, ja, geparkt. Man weiß auch nicht, was mit dem passiert. Der bringt einem gerade auch nichts. Plus, man hat auch nicht wirklich viel Talent im Team. Und das Einzige, was einem dann einfällt in der Offseason, ist, dass man so viele Running Backs zusammensammelt, die man nur finden kann. Ja, wo man sich einfach nur fragt, was soll denn das? Also, wo wollen wir denn hin?
Wahnsinn, hey. Die haben so viel Running Backs geholt, als wäre David Johnson nicht da. Die haben einfach ein komplett, also es sind ja Mark Ingram, Philip Lindsay und Rex Burkhead, die drei könnte man ja so starten lassen. Das ist ja ein Running Back Trio, was ja eigentlich langt. Aber man hat ja noch den Super Trade David Johnson im Team. Also
ja, den hat man ja sogar traded für DeAndre Hopkins, ne?
Ja. Ja, schwierig. Absolut. Also man will nicht negativ sein, aber es fällt einem schwer, nicht negativ zu sein. Ja, okay, wenn jetzt Deshaun Watson nicht spielt und Tyrod Taylor spielt, was ist mit den
Ja, oder sogar der Rookie.
Oder sogar, ja, okay, wenn das natürlich passiert, wenn Davis Mills, ich meine, man hat einen Drittrunden-Pick für ihn gezahlt, deswegen kann es natürlich schon sein, aber ich glaube, dass Tyrod auf jeden Fall startet und dann sehen wir mal, wo wir Woche 10 haben die Texans ihre Bye-Week. Ich glaube, dass Tyrod die ersten 9 Spiele auf jeden Fall startet und wenn man dann irgendwie 2-7 steht, 1-8, 3-6, ja, so, dann kann ich mir durchaus vorstellen.
Aber du glaubst, die gewinnen Spiele auch noch?
Deswegen habe ich auch 3-6 als letztes gesagt. Hoffnung, dass man das nicht so wirklich hört. Nein, ich gehe davon aus, dass die Texans sich sehr schwer tun werden mit Spielegewinnen. Aber wie gesagt, vielleicht Woche 1 gegen die Jaguars. Ja, so irgendwie aus Versehen. Und
vielleicht, ja.
Und dann sieht's, ja, es ist, also sie haben auch keine einfache Schedule. Vielleicht irgendwie so. Aber ja, ich tue mich schwer.
Ja, und das einfach mal, das soll ja auch so ein bisschen ein kleiner Einsteiger-Guide sein, von wegen, auf was hat man denn zu achten, wenn man jetzt Spieler von Houston Texans vielleicht mag, möchte gern draften. Wir haben natürlich, wie wir schon angesprochen haben, im Running Back Backfield, David Johnson, Philip Lindsay, Ingram, die an sich alle persönlich gute Running Backs sind, aber dadurch, dass man kein Team drumherum hat und alle sich gegenseitig auffressen, ist das halt ein Backfield, was man eigentlich so gut wie möglich vermeiden sollte. Mhm. Und wenn wir dann weitergehen Richtung Receiver-mäßig, da springt einer natürlich einem gegen, das ist natürlich Brandon Cooks. Er hat immer eine 1.000-Yard-Saison irgendwie abgeliefert, außer wenn er mal 700 Gehirnerschütterungen bekommen hat pro Saison. Ein super Spieler, der, glaube ich, auch egal mit welchem Spieler, mit welchem, wer auch immer der Quarterback ist, dann trotzdem liefern wird. Die Frage ist nur, in welchem Form. Und dementsprechend ist fast alles andere Fantasy-mäßig in diesen Houston Texans leider irgendwie möglichst zu avoiden insgesamt. Also möglichst nicht draften, sondern guckt lieber woanders. Das sind eher Spieler, die man ganz spät vielleicht als Sleeper dann mitnimmt. Brandon Cooks, der Einzige, wo ich wirklich sage, als seinen dritten Wide Receiver, den man draften möchte, kann man es vielleicht machen. Vielleicht sogar eher der vierte.
Ja, es fällt einem wirklich schwer. Es fällt einem wirklich schwer, da irgendwas Positives zu sagen. Zu viele Running Backs. Also bei Running Backs ist es ja zumindest so, wenn es klar wäre, der eine bekommt die Hauptarbeit ab, dann könnte man ja da all in gehen. Aber so ist es ja nicht.
Und ja, vielleicht irgendwann mit Verletzungen mal abwarten. Aber selbst dann.
Ja.
Ich denke, da hängt viel zu viel insgesamt an diesem Team. Was macht Deshaun Watson? Weil das ist halt die Offensive Power, die du halt hast. Sonst ist die halt auch weg.
Mhm. Ja. Ja, tut uns leid. Ein großes Sorry an alle Texans-Fans, dass wir da nicht wirklich viel Positives sagen können.
Und ja, die sind das gewöhnt.
Die sind das ja leider auch so ein bisschen gewohnt. Und Tyrod Taylor, muss ich sagen, ist eventuell eine Option, eine Late-Option in Superflex-Ligen.
Ja, du draftest über 20 Runden, sagst du?
Ja, so, ja, den kann man, ich meine, in Superflex gehen ja die Quarterbacks schon weg und er ist Starter zumindest, ja, und wer weiß, ja, vielleicht. Das
ist aber dann wirklich ein kleiner Strohhalm.
Ja, natürlich, genau, aber er ist Starter und dann kann man das vielleicht irgendwie so als dritter, vierter Quarterback, als vierter vielleicht, ja, mitnehmen.
Lass uns mal die Texans jetzt hinter uns lassen und lieber zu einem Team gehen, was einen Quarterback gedraftet hat, weil sie vorher auch keinen richtig guten hatten, zumindest ihrer Meinung nach. Lass mal zu den Jaguars gehen.
Ja, also, ich meine, sie hatten einen Quarterback, aber der war halt nicht so gut, wie ihn vielleicht viele gerne gesehen hätten. Ja, Gardner Minshew.
Aber sah gut aus.
Sah zumindest gut aus, hatte so ein bisschen Kult um ihn herum. Aber jetzt natürlich mit Trevor Lawrence, also ich glaube, dass er schon ein absoluter Superstar in der NFL werden kann. Und auch dieses Jahr guck schon.
Dir die Frise an, die ist,
ja, und
die ist noch länger als von Gardner Minshew. Also wenn das nicht gut wird.
Wow. Ja.
Aber it's impossible.
Der wird auch schon dieses Jahr gut sein. Ja,
auf jeden Fall.
Also, es ist nicht so, also er ist jetzt nicht so dieser, er ist ja kein Scrambler-Typ, aber er hat auch schon die Athletik, um mit seinen Beinen Rushing Yards zu holen, vielleicht auch den einen oder anderen Rushing Touchdown. Und Es ist ja schon so, dass die Jaguars, ich finde, auf Running Back sind sie wirklich sehr gut aufgestellt. Mit James Robinson und Travis Etienne. Carlos Hyde ist egal. Also spielt für Fantasy keine Rolle.
Welchen würdest du präferieren zurzeit zwischen James Robinson und Travis Etienne?
Ganz klar Etienne. Weil es ist auch so, Etienne wird viel stärker ins Passspiel mit eingebunden. Wir wissen, dass Targets und Catches einfach auch in Fantasy viel mehr wert sind als Rushes. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass Etienne am Jahresende mehr Punkte haben wird, mehr Fantasy-Punkte haben wird als James Robinson. Und insbesondere in PPR ist es für mich gar keine Frage. Carlos Hyde ist irrelevant. Und bei den Wide Receivern ist es so, da finde ich, gibt es drei wirklich interessante Wide Receiver mit DJ Chark, Laviska Shenault, Marvin Jones. Ich persönlich, rein vom Preis her, würde ich am ehesten mit Marvin Jones gehen.
Ja, der kostet gar nichts, ne? Der geht sehr, sehr spät.
Ist der günstigste von denen, glaube ich, ist eine Touchdown-Maschine und und die anderen zwei sind aber so gut, dass sie sich auch alle gegenseitig Platz machen werden. Und Chenons Chenons Aufgabe ist.
Was hältst du von diesen ganzen Breakout-Gerüchten oder diesen Breakout-Hype von Laviska Shenault, dass der nächstes Jahr komplett durch die Decke geht?
Dazu müsste sich sein Route-Tree ein bisschen ändern, weil er ist ja eher sehr kurz immer nur eingesetzt worden, ja. Und wenn du halt immer nur kurz eingesetzt wirst, weiß nicht, ob das dann ausreichend dafür ist, dass du dann dein Breakout hast. Er hat ein tolles Camp gehabt, ja. Das hat man zu Genüge gehört. Und ich würde aber trotzdem, also mein präferierter Wide Receiver aus diesem Trio ist einfach aufgrund des Preises Marvin Jones. Und wenn ich so ein Sleeper hätte in dem ganzen Gerüst, dann wäre es Colin Johnson, der vierte Wide Receiver, weil, und das hat jetzt was mit der nächsten Position zu tun, die Tight Ends bei den Jaguars sind, ich glaube, die Jaguars haben das mieseste Titan Corp der ganzen NFL. Also die ersten drei, die vier Tight Ends, die eine Rolle spielen könnten, sind Chris Mernertz, Luke Farrell, Tyler Davis, James O'Shaughnessy. Ich kann nicht wirklich was Positives sagen. Wirklich, der interessanteste noch für mich ist von seinem Profil her ist Luke Farrell, den die Jaguars dieses Jahr an 501 gepickt haben. Aber das Problem ist, es dauert einfach ein Weilchen, bis der sich auf der Position zurechtfindet. Ja, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass einer von denen irgendwie interessant sein wird. Ja. Und deswegen, wieder um den Bogen zu Colin Johnson zu spannen, der ja von seiner Statur her ähnlich vielleicht aussieht wie ein Tight End, auch wenn er jetzt nicht diese Masse hat, ja, aber der ist auch 6'6 groß und da könnte er vielleicht dann ins Spiel kommen.
Ja.
Als, wie gesagt,
könnte man noch ummodellieren, den Kollegen.
Als Geheimtipp so, oder wenn es richtig tief in einer Liga wird. Aber ansonsten, ja, Titans bei den Jaguars, keine gute Kiste. Wie sieht's eigentlich, wenn ich jetzt an Titans denke und an die Colts denke, die ja auch in der Division sind, wie sieht's da eigentlich bei den Colts auf der Position aus?
Bevor wir zu den Colts kommen und den Titans, würde ich noch gerne sagen, dass der offensichtliche Wide Receiver, den man bei den Jaguars eigentlich picken sollte, ist ja wahrscheinlich DJ Chark, der ja nochmal draufgepackt hat insgesamt, um der Ex-Receiver zu sein. Auf den bin ich nächste Saison auf jeden Fall sehr gespannt. Mal gucken, wie krass der Hype ist. Zurzeit geht's noch. Aber wenn Trevor Lawrence sich so entwickelt, ich denke, DJ Chark könnte ein Top 20 Wide Receiver sein, aber das mal abwarten. Das ist ein neuer Trainer, neues Team, alles neu. Alles glitzert dann noch. Mal gucken, wie.
Ja, letztes Jahr war ich extrem auf dem DJ Chark Trip.
Ja, ich auch.
Also extrem. Und es war schon enttäuschend. Also man darf dann auch die Augen nicht verschließen. Das war nicht gut. Und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig, was dieses Jahr DJ Chark anbelangt. Ich würde gerne erst was von ihm sehen und ja, abwarten. Er hat immer noch relativ viel Name Value.
Ich meine, es ist der offensichtliche beste Fantasy Wide Receiver in dem Team wahrscheinlich.
Ja.
Vor der Saison.
Das auf jeden Fall, ja. Ich sichere mich gerade nur so ein bisschen ab. Bin ein bisschen vorsichtig.
Ja, klar. Ich denke, das ist eh ein Team insgesamt, was man dann eher in der zweiten Hälfte der Saison dann holen sollte, die Spieler, weil dann alles mehr zusammenpasst und so. Da wird, glaube ich, wird man mehr wissen, was wirklich da passiert.
Ja, definitiv.
Ne? Wenn wir jetzt aber den Sprung rüber machen zu den Colts, da wissen wir, was passiert. Da haben wir einen Haufen Titans rumlaufen, wie zum Beispiel diesen, wie heißt der, Trey Burton, den Kollegen, dann Mo Ali Cox, dieser, ja, weiß ich nicht, ist das noch ein Mensch oder ist das schon ein Tier? Der Typ ist ja eine Maschine. Also richtig krasse Jungs. Dann natürlich auch noch Jack Doyle, Mr. Baby Hands, ne? Der die Bälle immer schön fängt.
Wenn ich dir jetzt aber sage, dass Trey Burton gar nicht mehr da ist, dessen...
Ja, dann ist das dann, so. Juckt das jemanden?
Ja, ich frag mich, also wenn nämlich Trey Burton weg ist und Jack Doyle ja auch schon ein bisschen... Ja, auch schon ein bisschen älter ist und auch nicht wirklich so ein Riesenathlet ist, ist dann tatsächlich Mo Ali Cox der Geheimtipp.
Ja, auf jeden Fall. Der war letzte Saison schon ein Geheimtipp. Der hat ja absolut schon Flashes gehabt, nur dadurch, dass halt so viele Titans bei denen mal spielen und auch die, ja, auch alle gleichzeitig spielen, ne? Die spielen ja meistens mit zwei Titans noch zu mehr Blocken. Der Typ. Ist ein, also den muss man sich nur mal angucken. Google den mal, den Mo Ali Cox, ne? Riesentyp. Sieht auch, wenn man lacht, ist auch immer witzig. Aber vor allen Dingen, der hat halt auch gerade diese...
Ja, über 260
Pfund. Das ist ein Mann wie ein Berg. Und der kann sicherlich nächste Saison eine gute Rolle spielen. So, das wird wieder so vielleicht sowas sein wie damals bei Darren Waller, wo man im Camp sagt, der ist vielleicht was. Und danach kloppt der halt komplett raus. Kann ich mir durchaus vorstellen in dieser Offense. Gerade auch, wenn du überlegst, Carson Wentz jetzt dieses Jahr geholt. Carson Wentz hat immer eine gute Affinität zu dem Titan zu passen. Ich sag nur Zach Ertz oder Dallas Goedert, das war immer so sein, schon sein Lieblingstarget, einfach über die Mitte.
Ja.
So, und dann hat man so einen, der auch noch nach dem Catch ja auch noch was kreieren kann und so, den du hoch anwerfen kannst. Also, glaube ich, schon sehr viel Safeness. Also, ich denke, Mo Ali Cox ist ein nicer Sleeper im Titan-Bereich. Und sonst müssen wir zur Identität einfach der Colts kommen. Und ich nenne die einfach mal, die nennt sich einfach Offensive Line. So, den besten O-Liner der Liga da am Start. Carson Wentz kommt von einem Team, den Eagles, die 65 Sacks zugelassen haben letzte Saison. 15 mehr als die zweitmeisten gemacht haben. Also zu einem Team, was die drittbesten Sacks zugelassen hat, aber die Sacks, die letztes Jahr von den Colts zugelassen waren, sind 21 nur. Das heißt, Carson Wentz kriegt die Protection, kriegt hoffentlich die Zeit, dass er sein Gehirn da sortiert bekommt, um da ordentliche Pässe zu spielen. Ja, bin ich sehr gespannt, was nächstes Jahr da Carson Wentz machen kann, ob er wieder in diese Richtung MVP-Form vielleicht kommt, um die Colts dann so ein bisschen auch auf das nächste Niveau zu bringen, weil ich denke, die Colts sind ein starkes Team mit einer Top 10 Defense, wie auch Top 10 Offense, circa. Also die sind so gerade am Edge. Aber wenn dann schafft, die Colts dann gerade in der Offense ein bisschen weiter nach vorne zu treiben.
Ja, also ich denke, Carson Wentz ist ein Upgrade auf Quarterback über Philip Rivers. Das glaube ich wirklich. Und das Running Back Trio wird mit Marlon Mack sicherlich nicht schlechter. Michael Pittman macht einen Schritt nach vorne. Für Paris Campbell ist es eine Make-or-Break-Season. Ja. Muss mal gesund bleiben. Und für T.Y. Hilton ist es wahrscheinlich auch vielleicht seine letzte Saison auf Top-Niveau. Aber da ist schon was da. Und es ist jetzt auch keine, also ganz ehrlich, Jonathan Taylor geht in Drafts extrem früh. Carson Wentz geht auch nicht so spät, obwohl er es ja, wie gesagt, eine schlechte Saison hatte, aber ja, jetzt mit dieser guten O-Line und den Spielern um ihn herum. Ja, also ich meine, Nyheim Hines, den wirfst du den Ball zu und dann macht er den Rest, ja. Und ich glaube, dass Carson Wentz wirklich da eine gute Quarterback 2 Saison spielen kann. Wirklich eine gute.
Genau, das ist aber auch der Punkt, den ich da anbringen möchte gerne. Letztes Jahr, man denkt immer so, Philip Rivers hat so hart gesackt, ne? Weil letztes Jahr Quarterback 20 aufs Jahr gesehen, also Low-End QB 2 und hatte knapp über 400 Yards, 25 Touchdowns und um die 550 Pass-Attempts oder so. Also ließ sich jetzt nicht so komplett scheiße und er war trotzdem nur QB 20. Also ich weiß jetzt nicht, ob Carson Wentz, wenn du seine Saisons vorher anguckst, so, der hat auch nicht viel mehr geworfen als das, was Rivers da gemacht hat. Auch die Touchdowns, er hat nur in seiner MVP-Saison irgendwie knapp 30 Touchdowns geworfen, wo er so durchgedreht ist. Sonst auch immer knapp unter 30 Touchdowns. Also ich weiß nicht, ob der wirklich in dieses gute QB2-Territorium reinschiebt oder ob das Team einfach gut genug ist, dass er es gar nicht machen muss.
Die Gefahr besteht natürlich, ja. Und dann hast du natürlich auch, wie gesagt, mit Jonathan Taylor einen Running Back, der easy seine 25 Runs pro Spiel machen kann.
Und er wird damit halt auch erfolgreich sein. Halt.
Ja, eben. Und die Dump-Off-Gelegenheit zu Hines besteht auch immer, ja. Es kann sein, dass er vielleicht tatsächlich nur auch ein Game-Manager sein muss, ein guter Game-Manager sein kann und dann vielleicht nicht ganz in diesen Bereich kommt, aber das Umfeld ist dazu da, dass er das, ja, den letzten Eindruck, den letzten schlechten Eindruck, den er bei den Eagles hinterlassen hat, dass er den auf jeden Fall wettmachen kann. Und wenn irgendwie die Leute in eurer Liga denken, dass er noch zu sehr in seiner Eagles-Zeit festhält, dann würde ich Carson Wentz auch etwas früher draften, weil das Upside ist einfach da.
Das Upside ist definitiv da. Ich wollte nur das auch mal outpointen, dass Carson Wentz wahrscheinlich in Real Life eine bessere Figur machen wird als in Fantasy.
Ja, das
denke ich mal. Ne? Wenn man es halt insgesamt zusammenfasst, was bei den Colts, was man beim Fantasy wichtig ist, ist das Running Back Trio, beziehungsweise du, Jonathan Taylor, Top Running Back, super Offensive Line. Daneben Nyheim Hines, der im Passing Game eigentlich der Kollege ist. Und bei den Receivern, ich persönlich würde da sogar mit Michael Pittman gehen, weil ich da am meisten Upside sehe, der auch am wenigsten kostet.
Auch so ein bisschen. War letztes Jahr auch nicht so. Also, ich will nicht sagen, dass er direkt enttäuscht hat, ja. Aber er ist nicht in die Kategorie eines T. Higgins gekommen. Weil. Und sie gingen ja an ähnlicher Position in Rookie-Drafts letztes Jahr. Und er ist halt. Ja.
Aber warte mal eine Saison.
Also, ja, ich mein, Philip Rivers ist also weg, so. Man hat sich mehr erhofft. Sag mal so, ja, man hat sich mehr erhofft. Michael Pittman 6'4", über 220 Pfund ist natürlich auch wirklich ein sehr, sehr großer, sehr athletischer Wide Receiver. Und da hat man sich ein bisschen mehr erhofft und eventuell kommt es dieses Jahr. Und er ist im Moment so günstig, dass man es auf jeden Fall mit ihm probieren kann.
Ich denke, der Fantasy-Peak kann aber bei Pittman deutlich höher sein als bei Hilton oder bei Campbell.
Ja.
Und ich denke, sonst haben sie circa alle den gleichen Floor. Also das nimmt sich, glaube ich, jetzt nicht viel.
Ja, finde ich auch. Also definitiv den interessantesten. Taylor, wer früh investieren will, Michael Pittman als Wide Receiver Investment und dann spät einfach Mo Alie-Cox. Und wer weiß. Genau. Vielleicht ist es tatsächlich am Ende des Tages.
Genau. Und falls jemand noch richtig Bock hat, mit Defense auch zu spielen. Ne? Colts haben letztes Jahr irgendwie 15 oder 17 Interceptions gefangen, also ist auch eine ganz gute Defense, falls man da Interesse hat. Das ist sicherlich eine, die auch sehr undervalued wird.
Meine Meinung zu Defense, muss ich hier loswerden, ist, es lohnt sich.
Ja, hau raus.
So gesehen nicht, in gute Defenses aus letztem Jahr zu investieren, weil jedes Jahr irgendjemand anderes da in diese Top-Position dann reinkommt. Und was aber tatsächlich für die Colts spricht, es lohnt sich immer in Defenses zu investieren, die eine gute Offense haben. Und die Colts haben eine gute Offense. Insofern, ja, man muss nicht als erste Defense vom Board nehmen, aber die Colts haben eine gute Offense, deswegen macht es auch den Sinn, da in die Defense zu investieren.
Ja, wie gesagt, Defense nimmt man eh erst in der letzten Runde oder der vorletzten, je nachdem, ob man noch Kicker draftet, und dementsprechend Colts und interessante Defense, die man beobachten kann. Nur klar, geh mit dem Flow. Und mit welchem Flow gehen wir jetzt? Zum letzten Team der Division?
Letztes Team der Division. Ich meine, wir hatten ja schon mal über das Team gesprochen, die Tennessee Titans, die tatsächlich diese, ja, kann man schon sagen, das sind eine super Offense, da jetzt ins Rennen schicken? Kann man das so sagen? Schon, gell?
Ja, ich denke, man kann das so sagen. Die waren letztes Jahr auch schon top.
Ja.
Und ich denke, da wird sich dieses Jahr jetzt nicht groß was ändern.
Ja. Klar. Julio und AJ Brown. Was mir auffällt, ich bin ja selbst der Meinung, dass, also als wir damals darüber gesprochen hatten, hatte ich ja gemeint, Julios Wert wird so ein bisschen fallen, und er ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Julios Wert extrem gefallen ist. Also nicht nur.
Ja, das ist Wahnsinn, oder?
Also wirklich, ich habe gesagt, dass er ein bisschen fällt. Ach, Julio Jones ist immer noch einer der besten Wide Receiver der ganzen Liga, verdammt nochmal. Ja. Der Wert ist ein bisschen gefallen, aber also Julio fällt im Moment so weit in Drafts, dass er schon wieder ein Value wird.
Ja, der fällt zurzeit über die fünfte, sechste Runde hinaus. Ja.
Also es ist in der Zwischenzeit kein Problem.
Ich glaube, die Leute haben wirklich Angst davor. Es ist in der Zwischenzeit
kein Problem mehr, ein Wide Receiver Duo oder Trio aufzustellen mit Michael Thomas, Amari Cooper und Julio Jones. Easy möglich. Ja. Und das wäre die letzten Jahre nicht möglich gewesen.
Früher unmöglich.
Ja. Und sie geht einfach zu spät. Also ich denke, das kann man versuchen, wir so ein bisschen zu korrigieren. Und was ich jetzt sehr interessant fand, ist, dass die ersten guten Nachrichten über Darrington Evans kommen. Also wenn es bei den Titans einen Sleeper gibt, dann würde ich sagen, dann ist es der zweite Running Back Darrington Evans. Und zwar nicht so gemeint, dass ich sage, der wird Derrick Henry Arbeit wegnehmen, auf gar keinen Fall. Ich sage nur, Darrington Evans wird anders eingesetzt, ja, wird in anderen Bereichen eingesetzt und wird, ich denke, viele Pässe fangen und insbesondere im Moment sind ja auch noch immer viele Bestball-Ligen am Start. Also ich glaube, es ist so ein Sleeper-Pick am Ende.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht, wenn er seine Sache gut macht, bekommt er vielleicht auch noch ein bisschen mehr Arbeit, aber seine Rolle wird ganz klar die, ja, von einem sehr guten Pass-Catching-Running-Back sein. Und das bringt Punkte. Ja, das bringt Punkte.
Ja, und gerade in der Offense halt, ne? Also, die Offense wird nächstes Jahr auch wieder sehr viel scoren. Alleine mit den zwei explosiven Receiver, mit AJ Brown und Julio Jones, die ja beide, ja, weiß nicht, sind das noch Menschen oder so? Ich weiß es nicht. Also, die sind ja
zu gut, Mann.
Insane, wie die einfach nur aussehen. Und, also AJ Brown sicherlich auch knapp ein First-Rounder, Second-Round-Pick in den Redraft-Ligen. Julio Jones halt viel zu weit gefallen, meiner Meinung nach, weil du hast ja immer noch mit dem unfassbar großes Upside.
Ja. Ja.
Ja. Und dann noch zu erwähnen, vielleicht noch als kleinen Sleeper, Josh Reynolds, der ja auch gewechselt ist von den Rams dahin. Könnte der lachende Dritte sein dann auch, vielleicht auch, wenn Julio sich mal verletzt. Irgendjemand wird da spielen müssen. Sie haben auch keinen wirklichen, also Mr. Firxer, der Tight End, der ist auch so ein ganz klein bisschen wieder abgemeldet worden, ne?
Ja.
Aus dem Chatroom.
Ja, das war tatsächlich. Kurze Zeit hat man das Gefühl gehabt, dass es ein Top 5 Tight End wird. Und jetzt ist er wieder unter ferner Liefen und spielt eigentlich auch in den Drafts eigentlich kaum noch eine Rolle. Aber ja, Josh Reynolds gefällt mir auch. Also auch da kann man sicherlich erst der dritte Wide Receiver mit dem Potenzial auch für mehr. Hat es immer wieder bei den Rams gezeigt, wenn er da nicht der dritte Wide Receiver oder dann der dritte Wide Receiver dort war, dann hat er auch abgeliefert und das wird er bei den Titans auch, wenn da mal einer von den zwei Wide Receivern ausfallen sollte. Ja.
Ja, ich denke, über einen Derrick Henry müssen wir wahrscheinlich nicht sprechen, ne? Der King bleibt der King. So, Das ist einfach so. Er wird seine Touches bekommen und alles kaputt schreddern. Ich denke auch, dass es nicht out of this world ist, wenn wir sagen, der schafft wieder die 2000 Yards und die 20 Touchdowns. Was meinst du?
Ja, also über Derrick Henry würde ich mich auf gar keinen Fall wundern. Das einzige Ding ist, in der Zwischenzeit spielen halt die meisten doch PPR und da kommt man halt auch nicht um den Fakt herum, dass er einfach im Passing Game nicht so eingesetzt wird. Ja. Und das capt natürlich ein bisschen sein Upside, aber als Rushing Leader würde ich definitiv, als Rushing und Rushing Touchdown Leader würde ich auf jeden Fall eine Wette auf ihn abschließen.
Ja, der Typ kriegt einfach, also ich glaube, es sind die safesten Rushing Attempts in der ganzen Liga. Der wird selbst, wenn die 20 Punkte down sind, dann hat er trotzdem 20 Rushing Attempts. Das ist denen vollkommen Wurst. Die ganze Offense ist um diesen Derrick Henry gebaut an sich. Und deswegen, selbst im PPR, für mich immer noch ein Top 5 Running Back. Ich würde das auch gar nicht so groß überlegen mit dem, er kriegt den Ball nicht und wie auch immer mit dem Passing Game und so, sondern der kriegt so viele safe Touches, das kriegt man sonst einfach kaum noch in der NFL, dass das so safe ist und er kriegt jede Goal-Line-Touches. Alles kriegt er. Also alles, was er handeln kann, bekommt er. Und deswegen ist es so ein krasser Running Back nächstes Jahr auch. Und plus ein Spiel mehr. Was willst du machen? Wenn er 2000 Yards rusht, ja, gute Nacht.
Ja, nein. Und vor allem, Derrick Henry wird hier immer besser, je länger die Saison wird.
Ja, das auch noch.
Und ja. Das, ja, und also mein Ding ging tatsächlich so in die Richtung, in einer Standardliga, also kein PPR, wäre Derrick Henry für mich der Running Back 1. Ja, also dass wir das richtig verstehen.
Ja.
Und sonst bin ich absolut bei dir natürlich. Ja, also so ansonsten ist er trotzdem ein Top 5 Running Back immer noch, ja. Aber er ist dann halt nicht mehr die 1 und er wäre die 1 gewesen, ja, wenn es jetzt, wenn es kein PPR wäre. Und ja, über Ryan Tannehill haben wir nicht viel gesagt, aber ja, der ist natürlich auch ein großer Gewinner dieses ganzen Moves, was ihn natürlich auch so nach dem ersten großen Tier der Top Quarterbacks ist er natürlich auch schon mit in der Verlosung und wird in normalen 12-Team Ligen, wo vielleicht jeder nur einen Quarterback haben wird, wird Ryan Tannehill definitiv gepickt werden.
Ja, mal gucken, wie es halt läuft mit dem neuen Head Coach. Das war der Offensive Coordinator, der gegangen ist zu Atlanta. Der ja genau. Auch Tannehill gut geboostet hat, dass er wirklich zu seinem absoluten Maximum da spielt. Ich bin gespannt, ob es nächstes Jahr auch so wird. Ich meine, er würde mal meinen besseren Receiver jetzt. Ich bin gespannt. Ich denke trotzdem, dass er rankommen wird an die Leistungen. Nur vielleicht, ja, es ist immer noch Ryan Tannehill und es ist nicht Dak Prescott. So, da muss man, glaube ich, schon mal mit ein paar Dips, glaube ich, auch mit klarkommen. Aber sonst, er ist in einer viel zu starken Offensive, um ihn nicht in der 12-Team-Liga direkt als Top-12-Quarterback zu picken.
Ja, definitiv, ja. Sehr schön, Fabi. Wir haben, denke ich, alle vier Teams mal so ein bisschen beleuchtet. Es ist sicherlich nicht die spannendste Division, ich glaube nicht, dass wir hier ein 13-4-Team haben oder ein 14-3-Team haben. Für so gut halte ich ehrlicherweise kein Team.
Ja, vielleicht die Colts.
Ja, aber auch die sehe ich nicht bei 13-4. Ich sehe also nicht so, also ich sehe sie nicht als überragend. Die Colts klar, also Colts klarer Favorit.
Ja.
Texans klarer Favorit auf den letzten Platz. Und dann, ja. Und dann schauen wir mal, wie gut Lawrence reinfindet und die Titans, ja, also auch klar. Colts und Titans sehe ich am Ende beide unter den Top 7 in der AFC. So dass es auf jeden Fall für beide für die Playoffs reicht.
Ja, im Endeffekt, da wollten wir auch gerade die ganzen Fantasy-Spieler rauspointen. Wer ist wichtig in welchem Team? Wie funktionieren manche Teams? Um da nicht gleich zu sagen, gut, wir meinen hier Prediction, wer wo landet, weil im Endeffekt ist das für Fantasy dann doch relativ egal.
Ja.
Deswegen seid gespannt auf die nächsten Folgen. Also wir werden jetzt nach und nach alle Divisions einmal durchgehen. Könnt ihr euch gerne alle anhören. Und auch gerne Feedback dalassen, wie ihr es findet. Ich freue mich schon auf die nächste auf die nächste Division. Die kommt Ende der Woche, damit ihr nichts verpasst.
Jawohl.
Abonnieren angesagt.
Unbedingt abonnieren angesagt. Lasst euch gut gehen. Und wir hören uns Ende der Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Hören uns. Ciao.